Guten Morgen. Schön, dass wir hier alle zusammen uns zum ersten Advent eingefunden haben. Letzte Woche, als der Christian in seiner Einführung sagte, dass heute der erste Advent ist, hat das mich vollkommen kalt erwischt. Weil ich war fest davon überzeugt, dass nächste Woche der erste Advent ist. Und dachte, so ein Mist, jetzt habe ich gar keine Adventspredigt. Weil vor ein paar Wochen hatte ich schon ziemlich klar das Thema für diese Predigt und war nicht der erste Advent. Aber dann dachte ich mir so, naja, vielleicht kriegt ihr ja hier bei der Predigt so eine kleine Erleuchtung, vielleicht geht euch hier oder da so ein Licht auf und dann ist es ja auch wieder Advent. Dann geht so ein kleines Licht auf. Ich hoffe das, dass es so gesehen doch eine Adventspredigt wird. Ja, der Titel ist schon da. Ganz oben klein steht der Titel, das Herz der Gemeinde. Wir haben in den letzten Wochen viel über Gemeinde gehört, über Gemeinschaft, über das Wesen von Gemeinschaft. Wir hatten Marcel Locher hier, um uns ganz intensiv was aus seinen Erkenntnissen über Gemeinde, Gemeinschaft zu erzählen. Und irgendwie war mir das auf einmal ganz klar, ich muss auch was über Gemeinde erzählen. Und es war mir auch ziemlich klar, dass das anders ist wie das, was wir vorher gehört haben. Wir haben jetzt vom Frank die letzten zwei Wochen sehr viel über die Gemeinschaft, über den gemeinsamen Leib, über die verschiedenen Teile des Leibes gehört und so weiter. Und als ich so beim Vorbereiten dieser Predigt war, hatte ich auf einmal die Überschrift und ich dachte, heute reden wir mal über das Herz der Gemeinde. Das ist halt so auch ein Körperteil, aber ein ganz zentraler Körperteil. Und was das mit Offenbarung 2, Vers 1 bis 6 zu tun hat, werdet ihr hoffentlich am Ende der Predigt nachvollziehen können. Und wir wollen erstmal reingehen in den Text. Und das ist so ein Text, den viele vielleicht von euch erkennen. Ich kannte den auch, habe den öfter gehört, habe sogar auch Predigten drüber gehört. Und in den letzten zwei, drei Jahren, hat Gott mich immer wieder mal auf diesen Text gestoßen und immer tiefer und mir auch Sachen gezeigt, die ich vorher noch nicht so ganz erkannt hatte. Das erste ist Gemeinde. Das will ich noch mal kurz aufgreifen am Anfang. Gemeinde, was ist das eigentlich? Ist das das Haus hier? Ist das der Frank als unser Pastor, der Günther als unser Gemeindeleiter, die Ältesten, die halt die Verantwortung hier haben? Und ich hoffe, dass wir verstanden haben, auch durch die letzten Predigten, Gemeinde, das sind wir. Alle, die wir hier sitzen. Wir sind die Gemeinde. Und wenn wir jetzt über Gemeinde reden, dann geht das eigentlich an uns. Weil diese Gemeinde ist nur das, was wir sind. Wenn wir voller Feuer mit Gott unterwegs sind, dann ist diese Gemeinde voller Feuer mit Gott unterwegs. Wenn wir eine Sehnsucht und einen Hunger nach mehr von Gott haben, dann hat diese Gemeinde eine Sehnsucht, einen Hunger nach Gott. Und wenn wir das nicht haben, dann sieht es ein bisschen schlechter aus mit der Gemeinde. Die Gemeinde an sich ist nichts irgendwie. Das ist zwar rechtlich ein Verein, aber die Gemeinde ist nichts, die kann eigentlich gar nichts. Die ist nur das, was wir sind. Und alles das, was wir heute Morgen zur Gemeinde hören, ist eigentlich direkt eine Ansprache an uns. Wie wir sind, wo wir stehen, wo unser Herz ist. Und wir fangen an, und das liest sich eigentlich ganz gut, wenn wir das so lesen. Schreib an den Engel der Gemeinde in Ephesus, der in seiner rechten Hand die sieben Sterne hält und zwischen den sieben goldenen Leuchtern umhergeht, der lässt dieser Gemeinde sagen. Und das ist auch so ein Punkt schon, wo es spannend wird. Das ist ja eine Vision, die Johannes bekommt. Und wir haben jetzt viel aus anderen Perspektiven gesehen und jetzt sehen wir auf einmal, was denkt Gott über Gemeinde. Das sind also, da gibt es ja ein paar mehr in der Offenbarung, wie ihr wisst. Gibt es auch sehr unterschiedliche Statements zu den verschiedenen Gemeinden. Und ich finde das total interessant, weil das sind ganz real existierende Gemeinden. Das ist sowas wie hier. Das ist nicht irgendeine Theorie, sondern das lebt. Das ist ganz echt. Genau wie das, was wir hier machen. Und das ist einfach von daher unheimlich gut. Und zu sehen, wie bewertet Gott das? Johannes, die Leute in dieser Zeit kannten die Gemeinden sicherlich. Das waren, so viele gab es ja damals noch nicht. Und man kannte sich, man hörte von den Gemeinden. Und man hörte vielleicht Gutes, man hörte vielleicht auch Schlechtes. Die einen waren hoch angesehen, die anderen waren nicht so hoch angesehen. Aber ich finde es total spannend, mal zu gucken, wie sieht Gott eigentlich das? Hat er den gleichen Blick wie wir? Oder wie bewertet Gott das eigentlich, was wir da so machen? Und können wir daraus was für uns heute lernen? Das ist eigentlich das Allerwichtigste. Oder ist das nur was, was für die Epheser entscheidend war und gut war? Und wenn ich mir das dann angucke, dann finde ich das unheimlich ermutigend, wie das losgeht mit Ephesus. Also die müssen schon nicht schlecht gewesen sein. Denn Gott lässt sozusagen ausrichten, ich weiß, wie viel Gutes du tust, weiß von all deiner Arbeit und ich kenne auch deine Standhaftigkeit. Es ist gut, dass du die Bösen in eurer Mitte nicht duldest und die als Lügner entlarvst, die sich als Apostel ausgeben und es doch nicht sind. Weil du dich zu mir bekennst, musst du geduldig Schweres ertragen und du hast niemals aufgegeben. Ich habe es mal so ein bisschen fett markiert, damit man sieht, was die wirklichen Highlights waren. Und wenn wir uns das angucken, das ist schon richtig klasse, oder? Also, wenn das einer am Ende über mein Leben sagt, würde ich sagen, wow, dann war es doch irgendwie ganz gut. Und das sind schon starke Sachen. Das sind nicht einfach so Sachen, naja, schön, irgendwie, das ist kein Firlefanz, sondern das sind richtig starke Sachen. Ausgeharrt, Schweres erduldet. Das wieder ist nicht alles so das, was wir uns vorstellen, wenn wir darüber nachdenken, mit Gott zu leben. Dann soll doch eigentlich alles gut werden. Dann soll doch alles besser werden. Dann muss doch alles leicht werden. Und jetzt kommen da so Geschichten wie Schweres erdulden, Standhaftigkeit sein. Standhaft sein muss ich nur, wenn ich angefochten werde. Ansonsten kann jeder stehen. Das ist keine Herausforderung. Das zeigt also, dass die Gemeinde in Ephesus schon wirklich sehr stark dabei war. Und Gott das auch sieht. Das finde ich auch klasse, wie Gott das wirklich sieht und alles hervorhebt. Und nicht sagt, auch so die Sachen, die man vielleicht von außen gar nicht sieht. Gott hat es sehr wohl gesehen und er sagt, hier, das sehe ich bei euch und das finde ich gut. Das ist stark bei euch. Und wenn man sich das so liest, dann denkt man, wow, wie geht's jetzt weiter? Und jetzt kommt wahrscheinlich die Einladung. Deswegen, am jüngsten Tag, wenn ihr in den Himmel kommt, dann dürft ihr direkt neben mir sitzen, weil ihr seid die Helden. Und wie die anderen Gemeinden sehen in der Offenbarung, die kriegen nicht so eine gute Laudatio. Da kommt viel mehr Kritik. Also Ephesus, die scheint es ja wirklich sehr gut getroffen zu haben. Und ja, wie geht's weiter? Aber es geht nicht so weiter. Da kommt ein richtig dickes, fettes Aber. Und wir wissen alle, wenn da ein Aber kommt, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Dann ist irgendwas doch nicht ganz so gut. Das klingt nicht gut, sondern da weiß man jetzt, okay, was kommt jetzt? Und das ist so eine Sache, die steht da schon ewig in meiner Bibel. Und ich habe die auch gelesen, aber die ist nicht bei mir angekommen. Das braucht manchmal so ein bisschen, dass man das wirklich alles so auffasst. Und ich habe gemerkt, wie wichtig dieses Aber ist. Wie wichtig Gott dieses Aber ist. Das relativiert auch nicht das andere. Das ist weiterhin alles toll und gut. Aber eines habe ich an dir auszusetzen. So, was jetzt? Und dann kommt das, was ich an dir auszusetzen habe. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig. Weißt du noch, mit welcher Hingabe du einmal begonnen hast? Was ist davon geblieben? Und man merkt so, das klingt nicht gut. Das ist irgendwie, könnte man natürlich sagen, hey, er hat nur eins gegen uns. Leute, entspannt euch. Sieht doch noch nicht so ganz schlecht aus. Aber dieses eine, man spürt so, das ist vielleicht schon auch was Wichtiges. Das klingt so, als ob das nicht egal ist. Von deiner anfänglichen Liebe ist nicht mehr viel übrig geblieben. Da war also mal viel mehr. Und irgendwie ist das verloren gegangen. Und ich weiß nicht, wie ihr das kennt. Wie war das, als ihr mit Gott angefangen habt? Als ihr Gott kennengelernt habt? War das damals genauso, wie es jetzt ist? Wo steht ihr heute? Steht ihr noch da, wo ihr angefangen habt? Oder spürt ihr auch so irgendwie intuitiv so innen drin? Ja, ich bin auch nicht mehr ganz da, wo ich immer angefangen habe. Und ich finde das so schön, dass Gott immer diese Bilder gebraucht, die so aus unserem Leben, womit wir was anfangen können. Da kommt jetzt keine theologische Theorie, in der er uns erklärt, dass wir irgendwas verloren haben, sondern es wird so ganz einfach fassbar. Dieses Beispiel der Liebe. Ganz viele von uns hier wissen, wie das war, als wir total verknallt waren. Diese erste Liebe. Als man den Menschen getroffen hat, wo einem die Knie zittern. Wo es knistert, wo das Herz brennt. Und wo man gar nicht abwarten kann, wann man sich wieder trifft. Und wo man gar nicht genug von kriegen kann. Und wo man eigentlich am liebsten die ganze Zeit mit teilen will. Und viele von uns haben das dann auch schon erlebt, wie das weitergeht. Man hat sich wirklich entschlossen, miteinander weiterzugehen, weil man gemerkt hat, hey, das ist der Mensch, auf den ich immer gewartet habe, den ich immer gesucht habe. Das passt einfach. Das ist einfach zusammengefügt und man geht zusammen weiter. Und am Anfang ist das super toll, weißt du, und dann so dieser Klassiker. Du musst den Müll runterbringen und du weißt, das freut sie. Ich gehe jetzt mal von mir als Mann aus. Gilt in anderen Beispielen genauso für euch Frauen. Und du weißt, dass sie das freut und die muss gar nicht sagen, dass der Müll voll ist. Du guckst selber und gehst runter und manchmal denkst du, meine Güte, warum ist der nicht wieder Müll? Ich würde ihn gerne mal wieder runterbringen. Ich weiß, dass sie das freut. Ich möchte diese Freude in ihren Augen sehen. Da ist die Liebe, die uns antreibt. Da muss uns keiner sagen, was wir machen müssen. Sondern wir wissen das. Und wir machen das, weil wir den anderen so sehr lieben. Und irgendwann merken wir auf einmal, dass das nicht mehr ganz so flutscht. Und dann merkt man auf einmal, hey, ich habe diese Woche schon zweimal den Müll runtergebracht. Seit wann müssen wir denn jetzt dreimal den Müll runterbringen? Also irgendwann müssen wir auch mal überlegen, ob du das auch mal machen kannst. Man fängt an aufzurechnen, man fängt an zu gucken, ich habe aber das gemacht, was hast du eigentlich gemacht? Was machst du für mich, was mache ich für dich? Und man merkt, irgendwas ist anders geworden. Man mag den anderen immer noch, man macht es immer noch für ihn. Aber auf einmal ist das nicht mehr so, dass das alles von alleine geht. Dass wir das machen, weil unser Herz brennt. Und ja, man gewöhnt sich dran. Es ist das Brennen und das Knistern weg und man hat sich dran gewöhnt und es wird Routine und es wird einfach normal. Und ich weiß nicht, ob ihr was Ähnliches kennt von eurer Beziehung zu Gott. Mit Gottes Liebe ist das genauso. Gott möchte genauso von uns geliebt werden, wie der Mensch, der uns am wichtigsten ist. Mit Gottes Liebe ist das ganz genauso. Er möchte, dass wir brennen für ihn, dass wir Sehnsucht haben nach ihm, dass wir es gar nicht aushalten können, dass wir wieder Zeit haben mit ihm. Die Bibel lesen, beten, reden mit ihm, auf ihn hören und einfach Zeit haben. Und ja, auf einmal merkt man vielleicht, boah, das ist gar nicht mehr so. Und es ist Routine reingekommen. Ich mache das halt, weil ich es mache. Ich habe das schon immer gemacht. Einer muss es ja machen. Außerdem, ja, okay. Man kann ja nicht immer alles mit voller Begeisterung machen. Es gibt halt Hochs und Tiefs und so weiter. Und alle möglichen Sachen, wie wir uns das dann zurechtlegen. Ich kenne sowas. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kenne das. Ich bin schon lange hier in der Gemeinde, wie ihr wisst. Ich habe eigentlich fast immer hier irgendwas mitgemacht, an verschiedenen Stellen, im Hauskreis, Kinderland, jetzt an verschiedenen anderen Stellen. Und ich habe leider wirklich Jahre gehabt hier in dieser Gemeinde, wo ich nicht das gemacht habe, was ich gemacht habe, weil mein Herz dafür gebrannt hat. Und ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe es gemacht, weil es einfach da war, weil ich es immer gemacht habe. Weil wir brauchen doch eher mehr Mitarbeiter als weniger. Ich kann doch jetzt auch nicht weggehen, nur weil ich irgendwie gerade merke, dass ich leer bin. Dass da nichts mehr ist in meinem Herzen, dass ich eigentlich fast nichts mehr weitergeben kann. Und es war Kampf. Es war Disziplin, es war Gehorsam, ja. Aber es war keine Liebe. Und normalerweise hätte ich eigentlich sagen müssen, hey, Diakonatsleiter, ich muss mal eine Pause machen. Das geht nicht. Bei mir ist da gerade nichts mehr. Ich kann hier nicht weitermachen. Aber das wird dann ja auch peinlich. Und da muss ich euch erklären, den Diakonatsleitern, warum und was los ist. Und das will ich eigentlich gar nicht, weil ich eigentlich unzufrieden mit mir bin und eigentlich auch mit Gott da gar nicht drüber reden will. Und weil ich eigentlich so viel anderes an der Backe habe und nicht noch mehr brauche. Und dann läuft das einfach so weiter und man lässt es weiterlaufen. Und ich bin Gott unheimlich dankbar dafür, dass er irgendwann mir gezeigt hat, dass ich damit aufhören muss. Dass er mir irgendwann wieder die Brücke zu sich zurückgebaut hat. Weil von außen sah das vielleicht ganz gut aus. Viele Leute haben gedacht, wie toll, dass du das da alles noch machst. Aber ich habe da gestanden und gewusst, wie ich es mache. Und es war nicht toll. Und für mich war es definitiv kein Segen. Ich hoffe, dass Gott auch aus dem, was ich so gemacht habe, Segen machen konnte. Ich bin davon überzeugt. Aber es war nicht das, was Gottes Plan war. Nicht für diese Gemeinde, wie ich dieser Gemeinde diene. Und auch nicht für mich, wie ich mein Leben lebe. Und naja, gut, man kann sagen, okay, was soll's? Jetzt ganz im Ernst. So sieht's doch aus. Positiv 7, negativ 1. Hartmut, was hast du für ein Problem? Jetzt bleib doch einfach mal auf dem Teppich. Wir müssen doch nicht gleich übertreiben. Wir müssen doch nicht alles auf die Spitze treiben hier. Das ist doch gar nicht so schlecht, oder? 7-1 ist eigentlich super, würde ich mal sagen. Also wenn ich in mein Leben reingucke, in den Bereich meines Lebens gucke und dann 7 Sachen sehe, die gut sind, und dann sehe ich 1, die was nicht gut ist, dann würde ich sagen, wow, das läuft doch ganz gut. Ist doch alles okay, oder? Okay, da ist der eine Punkt. Ja, aber hier, guck mal, das ist doch alles ganz gut. Keiner ist perfekt. Es ist immer noch Luft nach oben. Also, was soll das? 7-1, das ist nicht schlecht. Ganz ehrlich gesagt, wenn Dortmund gestern Abend 7-0 oder 7-1 gewonnen hätte, das wäre mir vollkommen egal gewesen. Aber sie haben 2-1 verloren. Das war blöd. Aber wisst ihr, und da kommt dann so der Mensch, hey, was soll 7-0, 7-1, was ist der Unterschied? Komm, wir wollen es nicht übertreiben. Das ist unsere Sicht. Das ist unser menschliches Ich. Und wir fangen ganz schnell an, uns Sachen einzureden, zu nivellieren. Komm hier, und dann sagt einer, hey, da, aber hier, hier, guck mal da, das ist doch auch, aber da, nein, guck mal hier. Und aber was ist unsere Sicht, die entscheidende Sicht? Die entscheidende Sicht ist, wie Gott das sieht. Und wie sieht das Gott? Das kommt im nächsten Vers, beziehungsweise in der zweiten Hälfte von Vers 5. Und jetzt kommt es richtig hart. Und deswegen, es ist hart, diese Predigt. Als ich das so gesehen habe, dachte ich echt, nicht einfach nur schön und toll und Gott liebt uns und alles ist gut, hey, das Leben geht steil berghoch. Dann kommt da sowas, kehr um und handle wieder so wie zu Beginn. Okay, gut. Und jetzt wird es noch stärker. Sonst werde ich kommen und deinen Leuchter von seinem Platz stoßen. Das stand auch schon immer da in der Bibel. Und das habe ich auch immer gelesen. Aber es ist nicht bei mir angekommen. Und es hat mich im letzten Sommer, als ich irgendwie mal wieder an diese Bibelstelle kam, total umgehauen. Das hat eine Konsequenz. Es ist egal, ob das 7-1 steht oder nicht. Dieses eine, was da auf der negativen Seite steht, ist das absolut Entscheidende. Dieses eine, was da auf der Negativseite steht, die Liebe, das ist das, was den anderen 7 Sachen erst den Wert gibt. Und deswegen, wenn das weg ist, dann hat das andere keinen Wert mehr. Und dieses eine, was da auf der Negativseite steht, hat eine ganz massive Konsequenz. Das führt dazu, dass mein Leuchter umgestoßen wird. Wie gesagt, das kriegt die Gemeinde gesagt, aber die Gemeinde sind wir. Es geht um mich. Wo steht mein Herz? Wo lebe ich? Mein Leuchter wird weggestoßen. Darüber haben verschiedene Theologen einiges geschrieben, was das heißt. Da wollen wir heute gar nicht drauf eingehen, sondern ich glaube, was wir wissen, ist, dass das nichts Gutes bedeutet. Wenn das Licht weggestoßen wird, das heißt nichts Gutes. Das Licht, das ist Gott, das ist Gottes Herrlichkeit, das ist Gottes Gegenwart, das ist Gottes Präsenz, seine Vollmacht in unserem Leben. Wenn das Licht scheint, dann ist das da in unserem Leben, dann stehen wir in seiner Gegenwart, dann ist seine Gegenwart mit uns und seine Vollmacht mit uns. Wenn das weg ist, dann stehen wir im Dunkeln. Und die Dunkelheit, das ist da, wo Gott nicht ist, wo Gott weg ist. Die Dunkelheit ist eigentlich da, wo wir herkommen. Das ist da, wo wir angefangen haben, ohne Gott. Wenn wir also dieser Leuchter weggestoßen werden, dann verliere ich das alles, was den Unterschied macht zu meinem Leben vorher, als ich Gott noch nicht kannte. Das, was den Unterschied macht zu den Menschen um mich herum, die Gott nicht kennen. Ich habe das auch verloren und ich bin eigentlich wieder da, wo ich angefangen habe. Und es gibt dann so Worte wie in Matthäus 7, Vers 22 zum Beispiel, am Tag des Gerichts, wo dann Leute sagen, hey, wir haben doch in deinem Namen geweissagt und haben Dämonen ausgetrieben, haben nach deinem Wort gelebt. Und Gott sagt, oder Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Das sind harte Worte, an denen ich mich jahrelang irgendwie abgearbeitet habe und nie verstanden habe, was soll das, das geht doch gar nicht. Wenn die doch mit dir waren, wie kann das gehen? Oder in Matthäus 25, wo das Gleichnis von dem Bräutigam und den Jungfrauen. Und da gibt es die einen Jungfrauen, die ein bisschen zu wenig Öl mitgenommen haben. Die mussten dann schnell nochmal los und Öl besorgen, als der Bräutigam endlich kam. Und dann war die Tür zu und sie haben geklopft und wollten rein. Und Jesus sagt knallhart, was wollt ihr denn? Ich kenne euch nicht. Die haben auf diesen Bräutigam gewartet. Und das sind Sachen, wo ich merke, wow, Es ist eben nicht nur alles schön und hell und Liebe und toll und einfach und kuschelig mit Gott, sondern es kann auch ganz anders sein, wenn ich eben nicht wirklich mit ihm unterwegs bin. Es reicht nicht irgendwie generell, na klar mache ich alles für Gott, na klar ich lebe für Gott, na klar ich diene für Gott. Das reicht nicht. Gott macht da einen sehr feinen Unterschied. Er guckt tiefer rein. Wir sehen das nicht von außen, es ist ganz schwer zu sehen. Mache ich meinen Dienst aus mir heraus, weil ich das machen muss, weil ich keine Ausrede hatte, Nein zu sagen, weil ich auch hier mal was machen will, damit ich Anerkennung kriege, weil es doch einer machen muss oder so, oder mache ich das, weil mein Herz dafür brennt? Ich wollte nie Crossover machen, ganz ehrlich. Aber ich habe verstanden, dass Gott das toll findet, wenn ich das mache, dass er das will, wenn ich das mache. Und ich liebe Gott und deswegen habe ich gesagt, dann mache ich das halt. Und da musst du mir aber auch das Gelingen dazu geben. Und das ist der Punkt. Dieses wirklich von ganzem Herzen was machen, aus der Liebe zu Gott was machen, das macht den Unterschied. Und das ist das, was allem anderen erst den Sinn gibt. Und das ist ein Punkt, wo wir vielleicht einfach auch nochmal uns wirklich Zeit für nehmen müssen, uns zu gucken müssen, warum machen wir eigentlich hier was? Was ist eigentlich unsere Motivation? Was bewegt uns eigentlich wirklich? Was brennt uns eigentlich auf unserem Herzen? Was lässt unser Herz höher schlagen? Ist es noch Gott? Ist es das, was er uns gezeigt hat, was wir für ihn hier machen? Und nicht nur hier in der Gemeinde. Wir sind ja auch für Gott außerhalb dieser Gemeinde aktiv unterwegs, mit den Menschen, die uns umgeben, in irgendwelchen Diensten. Ist es wirklich, dass Gott unser Herz entzündet hat, das zu tun? Oder machen wir das aus irgendwelchen anderen Gründen? Und jetzt kann man sich natürlich fragen, meine Güte, warum ist dieser Punkt mit der Liebe Gott eigentlich so wichtig? Was soll das Ganze? Hat Gott wirklich so ein schwaches Ego, dass er unbedingt dauernd gebauchpinselt werden muss, dass er alles aus seiner Liebe braucht? Meine Güte, Gott, was hast du für ein Problem? Gott ist nicht der, der das Problem hat. Wir haben das Problem, wenn die Liebe nicht da ist. Und zwei Punkte sind mir ganz stark bewusst geworden. Zwei Punkte, die aus dieser Liebe herauskommen. Das ist Ehre und das ist Vollmacht. Und wenn ich etwas aus mir heraus mache, ohne Gott, ohne aus der Liebe zu Gott, dann geht es immer um mich. Dann dreht es sich immer um mich. Dann bin immer ich der, um den es geht, der mit der Sache assoziiert wird. Da kommt Gott nicht zum Vorschein. Ich kann ein ganz wohltätiger Mensch sein. Frank hat von jemandem erzählt aus seinem Leben, der ein ganz freigebiger Mensch war. Das ist toll, wenn einer viel hat und gerne gibt. Das ist toll, wenn einer ein offenes Herz hat für andere und sozial ist und wirklich sich einsetzt für andere. Das ist toll. Das ist nicht schlecht. Aber am Ende bleibt es nur zu seiner Ehre. Geht es nur um ihn. Gott taucht darin nicht auf. Und es ist wie alles Irdische. Es bleibt nichts. Das ist für eine Zeit da und dann ist es weg. In 1. Korinther 10, Vers 31 lesen wir das, dass alles, was wir tun, zur Ehre Gottes sein soll. Und das ist dieser Punkt, wirklich alles soll zur Ehre Gottes dienen. Nicht nur das, was wir hier heute Morgen machen, der tolle Lobpreis, den wir gleich noch haben werden, der Gottesdienst, die Predigt, die Gebete und das. Nee, alles. 7 Tage die Woche. Alles, was hier oben stattfindet in meinen Gedanken. Alles, was aus diesem Mund rauskommt. Alles, was mein Herz empfindet, was ich fühle. Alles, was ich tue. Alles soll zur Ehre Gottes dienen. Und das ist schon eine ganz schön große Sache. Und dann ist da kein Platz für etwas, was ich mache für meine Ehre, was sich um mich dreht und nur zu meiner Ehre ist. Wenn ich wirklich mich für Gott entschieden habe und mit ihm unterwegs bin, dann ist da kein Platz mehr für alles das, was sich um mich dreht. Für alles das, was zu meiner Ehre ist. Sondern dann ist das Einzige, was der Inhalt und die Aufgabe ist, dass es zu Gottes Ehre ist. Und das ist wirklich dieser absolut grundlegende Auftrag für jeden, der sich für Gott entschieden hat. Für jede Gemeinde, für jeden Christen. Egal, was du für Gaben hast, egal, was du für Talente hast, egal, was du für Dienste, für Berufung bekommst, das ist so eine Grundaufgabe für jeden, der mit Gott unterwegs ist. Dass alles, was wir tun, dass alles, was aus uns rauskommt, zu Gottes Ehre ist. Und das geht nur, wenn wir das aus der Gottes Liebe machen. Dann dreht es sich um Gott. Und dann wird es zu seiner Ehre. Und dann wird er auch darin sichtbar und erkannt. Weil dann ist es auf einmal nicht der Hartmut, der irgendwas macht, sondern dann ist es Gott, der den Hartmut Power gegeben hat, irgendwas zu machen. Wow, wie groß Gott ist, dass er diesen schwachen Menschen gebrauchen kann, um sowas zu machen. Darum geht's. Das ist das, was Gottes Herz erfreut. Das ist das, was Gottes Sehnsucht ist. Dass wir wirklich zu seiner Ehre leben. Und deswegen ist es eben ganz entscheidend, warum ich was mache. Gar nicht so entscheidend, was ich mache, sondern warum ich was mache. Und es gibt nur eine, letztendlich eine Sache, warum ich etwas machen soll. Zur Ehre Gottes. Und wenn ich in dieser Liebe bin, wenn mein Herz verbunden ist mit Gottes Herz, so ganz eng, dann weiß ich auch, was dran ist für mich. Keine Angst, dann sitzen wir nicht alle hier und lehnen uns zurück in die Liebessessel. Wow, so cool, ich liebe Gott so sehr. Und das war's. Sondern dann sind hier lauter Leute, die auf ihrem Weg sind, die in dieser Liebe, aus der Liebe Gottes erkannt haben, wie wunderbar Gott alles vorbereitet hat, was für tolle Gaben und Talente er in uns reingelegt hat und wie toll wir die einsetzen können. Und wir sind unterwegs. Und wir sind unterwegs zur Ehre Gottes und dass er erkannt wird. Und das ist dieser nächste Punkt, Vollmacht. Im 1. Johannes 4, Vers 5, 16 steht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Das heißt, da, wo wir in seiner Liebe sind, da ist Gott in uns. Da, wo wir nicht in seiner Liebe sind, haben wir uns von ihm getrennt. Da ist er nicht mehr dabei. Da, wo wir in Gottes Liebe sind, haben wir die Vollmacht Gottes. Da haben wir seine Kraft, seine Weisheit, seine Wahrheit, seine Freude. Da haben wir die Vollmacht, die einen Toten wieder zum Leben erweckt hat. Und da, wo wir in Gottes Liebe unterwegs sind, da sind wir in genau dieser Power, in dieser Vollmacht unterwegs. Und das ist der Herzenswunsch Gottes. Und das ist das, was in Ephesus anscheinend nicht funktioniert hat. Und was Gott aber ganz entscheidend ist, weil Gott möchte jeden und jede Gemeinde und jeden Menschen zu seinem vollen Erfolg bringen. Das heißt, dass du Gottes Herrlichkeit widerstrahlst, dass du sie weitergibst, dass du seine Ehre zu seiner Ehre lebst, dass Gottes Herrlichkeit in dir sichtbar wird. Das ist sein Plan und er gibt diesen Plan nicht auf. Er möchte, dass wir da alle hinkommen. Und diese Liebe Gottes sehen wir auch in anderen Stellen. Die Liebe ist bei Gott was ganz Entscheidendes. Matthäus 22, wo steht, du sollst Gott dein Herrn von ganzem Herzen lieben, mit allem, was du hast und bist. Und das kommt immer gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In Johannes 13 sehen wir was Ähnliches. Da sagt Jesus, ich gebe euch jetzt ein neues Gebot. Jesus gibt uns ein neues Gebot, sagt uns eine neue, wichtige Sache, die für unser Leben entscheidend ist. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wir merken da auf einmal in dieser Liebesgeschichte, da geht es nicht nur um mich und Gott. Da geht es nicht nur darum, dass ich Gott liebe, Gott liebt mich und ich liebe ihn zurück und mache damit was, sondern diese Liebe, die geht raus, die geht zum Nächsten. Die geht zum Nächsten in und außerhalb unserer Gemeinde. Und diese Liebe letztendlich ist die Grundlage für uns, dass wir uns in unserer Vielfalt annehmen und gemeinsam vorwärts gehen können. Frank hat in den letzten zwei Wochen sehr intensiv und anschaulich über die Vielfalt des Leib Christi gesprochen, wie wichtig das ist, wie gut das ist. Aber diese Vielfalt können wir nicht aus uns heraus bewältigen. Ganz ehrlich, ich aus mir kann euch nicht lieben. Da gibt es Leute, die finde ich Ja, die kann ich einfach nicht verstehen. Warum die das so machen, warum die so sind. Das ist so anders wie ich. Und ich bin doch richtig. Also es ist ja, müsst ihr wohl falsch sein. Aber aus der Liebe Gottes kann ich wirklich sagen, ich liebe euch. Mir ist jeder und jede, die hier sitzt, absolut wertvoll und wichtig. Und ich freue mich wirklich an jedem, der hier ist und der dazugehört. Und das kann ich aus allertiefstem Herzen sagen. Und das ist nicht der Hartmut, das ist Gott. Das ist Gottes Liebe. Die hat mich dahin gebracht, dass ich nicht nur sagen kann, ich akzeptiere die Vielfalt. Irgendwie ist es ja gut. Wenn nur so Leute wie ich hier wären, würde halt doch irgendwie ein bisschen was fehlen. Die führt auch nicht dazu, dass ich sage, wow, ich akzeptiere das nicht nur, ich nehme das an und ich finde es sogar ganz gut. Gott hat mir irgendwann gezeigt, Hartmut, ich weiß nicht, in welcher Bibel du liest, aber ich habe nie gesagt, dass du die anderen akzeptieren sollst. Da steht, du sollst sie lieben. Und das war eine echte Herausforderung, muss ich euch sagen. Weil da gab es so ein paar Menschen, die haben mir Schwierigkeiten gemacht. Das ging nicht so einfach mit der Liebe. Aber die gute Nachricht ist, es geht. Nicht, weil ich irgendwie auf einmal so super bin, dass ich das kann, sondern weil Gott auf einmal so viel Raum in mir gewonnen hat mit seiner Liebe, dass die alles andere überdeckt, was mich getrennt hat von Menschen hier. Und es gibt immer noch Menschen, mit denen ich mich besser verstehe hier in der Gemeinde und Menschen, mit denen ich mich nicht so gut verstehe. Menschen, die so ähnlich denken wie ich oder die ganz anders denken wie ich, die ich viel schwerer verstehen kann. Das ist auch gar nicht das Problem. Aber ich liebe euch und es ist mir wichtig. Ihr seid mir wichtig. Genauso wie meine Geschwister. Ich habe 3 Geschwister und die Beziehungen sind sehr unterschiedlich. Aber egal, wer das ist, wenn einer von denen sich meldet bei mir und braucht meine Hilfe, dann bin ich da. Auch wenn ich seit Jahren nichts von ihm gehört habe. Und das gibt's. Und da ist diese Liebe, die steht einfach darüber. Und genauso ist es hier. Ich finde, ich kann nicht alles verstehen, was alle machen. Ich finde das auch nicht gut. Oder es ist alles nicht alles so, wie ich mir das vorstelle, was hier läuft. Aber das ist auch gar nicht so entscheidend. Weil Gott mir zeigt, hey, ich liebe den, ich liebe die genauso wie dich. Und deswegen kann ich euch lieben. Und diese Liebe in der Gemeinde ist also ein ganz wichtiger Grund, dass wir uns annehmen können und dass wir in Einheit vorwärts gehen können. Und wenn wir keine Einheit mehr haben, dann können wir auch als Gemeinde nicht mehr vorwärts gehen, nicht mehr wachsen. Die Einheit ist die Grundlage dafür. Aber es geht auch nach außen. Denn diese Liebe zu den Nächsten ist auch das, was mich motiviert, zu sehen, hey, da kennt einer noch nicht die Hoffnung, die ich habe. Da hat einer noch nicht erlebt, wie sein Leben verändert werden kann, wie ich das erlebt habe. Es ist die Motivation, den Nächsten für Gott zu gewinnen. Nicht einfach, pass mal auf, hier, nur dass du mal weißt, du bist falsch, du bist ein Sünder. Hey, wie du lebst, das geht gar nicht. Wir können das manchmal ziemlich gut so knallhart einfach mal so rechthaberisch sagen, was Sache ist. Aber das ist hier nicht gemeint. Das ist nicht Liebe. Sondern die Liebe sieht den anderen und will ihn gewinnen für Gott. Da geht es nicht darum, einfach mal irgendwelche Positionen klarzustellen, sondern da geht es darum, einen Menschen zu sehen, wie es ihm geht, wo er steht und ihn abzuholen und nach Hause zu lieben, zu Gott. Mit den Augen Gottes, mit den liebenden Augen Gottes in den Menschen zu sehen, mit den liebenden Ohren zuzuhören, was er sagt und unser Herz zu öffnen, dass wir das empfinden für diesen Menschen, was Jesus empfinden würde. Das heißt es. Und das können wir nur, wenn wir die Liebe Gottes haben. Wenn wir die nicht mehr haben, dann können wir rechthaberisch sein, dann können wir Wahrheiten ausdrücken, aber dann kommen wir da nicht mehr weiter. Und diese Gemeinde in Ephesus, die hatte da viel verloren. Das heißt, die hatte ganz viel Power, ganz viel Kraft verloren, ganz viel Vision und ja, Wachstum auch verloren. Und dann dieses tolle Angebot von Gott, kehr um. Da kommt nicht, okay, Ephesus, leider hast du es verspielt. Hey, ich habe dir die Chance gegeben. Du hattest alles. Du hättest nur so weitermachen müssen. Du hast einen guten Start hingelegt. Du hättest ja einfach nur weitermachen müssen. Okay, du wolltest nicht. Hast es halt verspielt. Pech gehabt. Aus. Und so ist Gott nicht. Er sagt, kehr um. Und das ist das Tolle, dass ich immer wieder an Gott erlebt habe. Wenn ich mal wieder meine Ego-Trips gemacht habe. Mal wieder besser wusste, was dran ist und was ich will und was gut wäre für mich. Und ich habe das oft. Ich habe solche Anfälle immer wieder, auch heute noch, dass ich denke, ich weiß, was wichtig ist, was jetzt dran ist. Und dann merke ich, dass es aber eben nicht dran war, weil es ohne Gott war, weil es aus mir kam, aus sich um mich gedreht hat. Und dann zurückzukommen und zu erleben, da ist dein Vater, dein Freund, dein Retter. Dein Freund, wirklich ein Freund und Vater. Und zu merken, Gottes Liebe ist immer noch unverändert. Du hast die Liebe verloren. Deine Liebe ist abhanden gekommen. Aber Gottes Liebe ist genauso brennend und unverändert wie am ersten Tag. Und zu erleben, Gottes Sehnsucht nach dir, nach seinem Sohn, nach seiner Tochter, ist genauso groß wie am ersten Tag. Deine Sehnsucht ist verloren gegangen, ist klein geworden. Aber Gottes Sehnsucht brennt immer noch genauso. Da hat sich nichts geändert. Und auch zu sehen, diese Gottes geniale Ideen, seine Vision, seine Berufung, die er für dein Leben hat, die sind immer noch ganz genauso da. Du hast nichts verspielt, da ist nichts, okay, das war deine Chance, jetzt musst du halt ein kleines, unbedeutendes Leben leben, bis du irgendwann von diesem Planeten abberufen bist und in die Kiste verschwindest. Nein, Gott ist da und wartet auf dich, dass du zurückkommst und dass du wieder reingehst in seine Berufung. Dass du seine Idee wieder annimmst für dein Leben und anfängst, in ihr zu leben. Und manche müssen dafür älter werden. Manche müssen über 50 werden, damit sie neu erkennen, wo es jetzt lang geht. Und ganz neue Veränderungen machen. Ganz neue Wege auch einschlagen. Und ich möchte euch ermutigen, wenn ihr merkt, hey, irgendwas ist mir abhanden gekommen. Diese Liebe, diese Sehnsucht, dieses Brennen im Herzen für Gott, das ist nicht mehr da. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr dieses Angebot annehmt, was Gott euch sagt, kehr um, komm zurück zu mir, ich warte auf dich, voller Sehnsucht, voller Liebe, ich warte auf dich. Nehmt das an, nimm dir Zeit, Gott zu begegnen. Es geht nicht ohne Zeit. Das ist wie in jeder Freundschaft, wenn du einen Freund zurückgewinnen willst, du musst Zeit investieren. Du musst da sein, mit ihm reden, ganz offen und ehrlich. Man muss hören, was er zu sagen hat. Und genauso ist das mit Gott. Fange an, mit Gott zu reden. Nicht irgendwelche einstudierten, frommen Gebete, sondern das, was auf deinem Herzen liegt. Rede ganz offen und ehrlich mit ihm. Und nimm dir Zeit, auf ihn zu hören, weil Gott hat auch was zu sagen. Lies die Bibel. Nicht, weil du das machen musst, um guter Christ zu sein. Nicht, weil das dazugehört, weil das alle machen. Nein, weil da drin steht, wer dieser Gott ist. Was ihm auf dem Herzen liegt, was ihn bewegt, was er will. Und wenn du ihn besser kennenlernen willst, dann ist die Bibel ein unheimlicher Schatz. Da kannst du Gott begegnen und ihn kennenlernen. Und such dir Geschwister, such dir einen Bruder, eine Schwester, mit dem du gemeinsam dich auf den Weg machst. Denn gemeinsam ist viel einfacher als einsam. Wie wir das ganz am Anfang gehört haben. Super Start. Und das ist wichtig. Zweierschaften, Dreier-, Viererschaften. Ich habe in meinem Leben total davon profitiert, dass ich jemanden hatte, dem ich alles sagen konnte, von dem ich wusste, dass er dahinter steht, dass er mit mir durch Sachen durchgeht und ja, mich da ermutigt, wo ich Ermutigung brauche, mir da auch einfach mal Sachen reinspricht, wo ich was vielleicht nicht sehen kann. Nehmt das an, macht euch auf den Weg und kehrt um. Ich will das alles nochmal zusammenfassen, ganz kurz. Gott hat alles im Blick. Alles, das auch, was wir vielleicht denken, das sieht keiner. Das, was Menschen nicht sehen. Gott sieht es alles. Gott hat alles im Blick. Und er hat das in einem positiven Blick, nicht in so einem Prüferblick. Na, was hast du wieder gemacht? Nicht so einen Polizeiblick. Machst du auch alles ordentlich? Sondern in einem liebevollen Blick. Er sieht das, wie du dich abmühst. Er sieht das, was auf deinem Herzen brennt. Er sieht auch, wie du willst und wie du dich einsetzt. Er sieht das alles. Aber er sieht manches anders, wie wir das sehen. Wir denken, hey, wir geben doch alles für dich. Einer muss es doch machen. Das ist doch, so ist es halt Gott. Er sieht manches anders. Für ihn ist wirklich die Liebe zu Gott, die Liebe aus Gott, die Grundlage für alles. Für alles, was wir tun, für alles, was wir denken, für alles, was wir sagen. Und es geht ihm wirklich ganz intensiv darum, warum wir was tun. Nicht, dass wir was tun, was wir tun, wie viel wir tun, sondern warum wir was tun. Und diese Liebe zu Gott, diese Liebe, die wir von Gott empfangen, die gibt allem anderen erst den Wert. Ohne die ist in Gottes Augen alles andere wertlos. weil es die göttliche Dimension verliert. Und deswegen, kehr um. Wenn du irgendwie das Gefühl hast, ja, ich weiß, wovon du sprichst, Hartmut, ich kenne das. Ich kenne das vielleicht sogar gerade jetzt, weil irgendwie ist da so wenig in mir, so wenig Brennen und Knistern. Das ist so lange her, dass ich so verliebt war in dich, Gott. Wenn du das spürst, wenn du vielleicht auch denkst, eigentlich Hartmut, ich weiß gar nicht so ganz genau, von was du da redest, weil das habe ich noch nie so empfunden, was du da sprichst. Dann möchte ich euch jetzt eigentlich einladen, darauf zu antworten. Und zwar jetzt und hier, nicht irgendwann. Okay, wir gehen nach Hause und irgendwann muss ich mich mal mit dem Thema auseinandersetzen. Irgendwas gibt es da aufzuarbeiten, ich weiß das. So bin ich jahrelang hier aus diesem Gottesdienst rausgegangen. Ja, Gott, ich weiß, wir müssen mal miteinander reden und irgendwann müssen wir da auch mal klar Schiff kriegen und so. Aber ich weiß ja, ich habe gerade keine Zeit. Ich weiß auch nicht und eigentlich will ich das auch gar nicht so unbedingt. Aber und wenn du heute Morgen merkst, Gott hat dir was gezeigt, Gott möchte, dass du umkehrst, dass du wieder zurückkommst zu ihm und du willst es auch, dann möchte ich euch jetzt einladen. Die Lobpreisband kann vielleicht so einen Klangteppich auslegen für uns so ein bisschen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht. Jeden, der das will, der diesen Hunger hat, der diese Sehnsucht hat, wieder dieses Feuer zu haben, dieses volle Feuer von Gottes Liebe. Wir schließen einfach mal alle unsere Augen. Es geht jetzt nicht darum, was wer macht, was der Nachbar macht, sondern es geht einfach nur darum, was du machst. Ob du das gefühlt hast, dass Gott heute in deinem Herzen was angeregt hat. Und wenn das so ist, dann möchte ich dich ermutigen, aufzustehen und sagen, ja, Herr, ich will wieder diese volle Liebe von dir haben. Ich will nicht mit weniger nach Hause gehen. Ich will nicht mit weniger leben. Ich will alles von dir. Und dann steht einfach auf. Vielleicht hebt ihr auch eure Hände und streckt euch wirklich zu Gott aus. Und ich möchte für euch beten. Ja, Herr, und du siehst, wo wir stehen. Du siehst direkt hinein in unser Herz. Du siehst, was da brennt oder was da nicht mehr brennt. Du siehst, ob da noch ein loderndes Feuer ist oder ob da nur noch so eine ganz kleine Glut ist. Und du hast uns versprochen, dass du diese Glut, die da ist, nicht auslöschen wirst. Dass du das geknickte Rohr nicht zerbrechen wirst, sondern wieder aufrichten wirst und die Glut wieder entfachen wirst. Und ich bete wirklich darum, Vater, dass du jetzt kommst mit deinem Heiligen Geist. Dass du jedem, der jetzt aufgestanden ist, der Hunger nach mehr von dir hat, nach dieser Liebe von dir hat, dass du da jetzt reinkommst, Heiliger Geist, mit diesem Feuer Gottes, mit diesem lebendigen Feuer deiner Liebe, Vater. Dass du diese Glut wieder entfachst, dass du neues Feuer anzündest, dass wir auftanken können von deiner Liebe und erleben können, wie viel mehr da ist von dir. Was für ein unendlich liebevoller Vater du für uns bist. Was für ein wunderbarer Freund und Retter du bist, Jesus, unser Freund. Dass du uns wirklich mit deiner Liebe erfüllst. Ich bete jetzt, komm mit deiner Liebe und erfüll jedes Herz. Amen.